Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Liebe Gemeinde, gestern Abend war ich eingeladen bei einer Geburtstagsgesellschaft. In meinem Alter, eine alte Klassenkameradin von mir, ich gehöre ja auch mit zu einem der Jahrgänge der goldenen Jahrgang 58. Beim Einzug haben wir heute das Beatles-Lied When I'm 64 gehört. Einige, die da unten sitzen, sind genau jetzt 64 oder die hier oben stehen. Das war schon eine interessante Zeit, das jetzt auch für mich mal so zu rekapitulieren. Was sagst du jetzt heute, wenn die Goldenen da sind? Und gestern geschah dann Folgendes. Der Sohn meiner Klassenkameradin hat verkündet, dass er seine langjährige Freundin heiraten will und hat mich dann gefragt, ob ich die Trauung übernehme. Und dann habe ich gesagt, selbstverständlich, mache ich gerne. Und dann stellte sich heraus, die beiden haben sich beim Konfirmandenunterricht kennengelernt. Konfirmandenunterricht kann ein Leben prägen und verändern. Es ist eine wichtige Zeit. Und schön, dass Sie und dass ihr heute nach 50 Jahren oder über 50 Jahren den Weg hierher gefunden habt und unserer Einladung gefolgt seid. Und ich freue mich, dass ihr da seid und wir noch ein bisschen Zeit auch nach dem Gottesdienst mit einigen verbringen können. Der heutige Predigttext, den ich ausgewählt habe, der passt jetzt nicht zu solch freudigen Ereignissen, wenn man den hört. Er steht im Propheten Hesekiel im 18. Kapitel. Ich lese ihn einmal vor und versuche dann, ihn für uns und euch auszulegen. Kehrt um und kehrt euch ab von all euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe goldene Konfirmanden, kehrt um von all euren Übertretungen. Ganz schön vorwurfsvolle Worte, die der Hesekiel da spricht, der kennt uns doch gar nicht. Das ist doch anmaßend zu behaupten, kehr um von deinen Übertretungen. Brauchen wir überhaupt solch eine Aufforderung? Brauchen wir wirklich ein neues Herz, einen neuen Geist, eine neue Gesinnung? Wenn man sich mit Menschen in unserem Alter unterhält, dann hört man, wenn es um den Konfirmandenunterricht geht, immer, na ja, wir waren früher doch alle sehr brav. Das war doch eine sehr ruhige Geschichte im Konfirmandenunterricht. Und ich glaube euch und uns das auch. Ich unterstelle den meisten von uns, dass wir uns bemühen, immer alles schön, brav und richtig zu machen, uns an die Regeln zu halten. Und dann kann man hören, wenn man mit Gleichaltrigen über diese Zeit spricht, was man denn so lernen musste. Wir mussten die Bundesschriften auswendig lernen. Der Begriff Bundesschriften ist ja jetzt nicht so geläufig. Was ist denn damit gemeint? Aber man kann es sich leicht herleiten. Gemeint ist die Reihenfolge der Bücher im Alten Testament, im Alten Bund sozusagen. Die müssen die heutigen Konfis nicht mehr auswendig lernen. Aber meine Kinder mussten das auch noch. Sie hatten nämlich einen strengen Gemeindepädagogen. Jesaja, Jeremia, Klagelieder, Hesekiel, wo der heutige Predigttext rausstammt, Daniel, Hosea, Joel und wer weiß, wie es weitergeht. Die hatten damals aber auch eine Lernhilfe. Vielleicht kennen einige noch das Gedicht. In des alten Bundes Schriften merke in der ersten Stelle Mose, Josua und Richter, Ruth und zwei von Samuel, zwei der Könige, Chronik, Esra, Nehemia, Esther mit, Hiob, Psalter, dann die Sprüche, Prediger und Hohes Lied. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, dann Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jonas, Fehl, Micha, welchem Nachum folget, Habakuk, Zephania, nebst Haggai, Zacharia und zuletzt Malachia. Dann hat man alle Bücher des Alten Testaments aufgezählt. Die Bundesschriften, um die ging es. Also was ist das für ein Bund, um den es da geht eigentlich? Beim Alten wie auch beim Neuen Bund, den Jesus im Neuen Testament schließt, geht es um ein Bündnis. Bündnis, Verbundenheit. Es geht um die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und gerade der alte Bund ist nicht nur ein Bund, der da zwischen Mensch und Gott geschlossen wird, sondern es sind viele Bünde, die da geschlossen werden. Darum heißt es auch Bundesschriften, also Plural. Das ist eigentlich ein sehr passender Name, denn der alte Bund wird immer wieder von Gott erneuert. Gott verbündet sich mit Adam. Gott verbündet sich mit Abraham, dem er verspricht, seine Nachkommen so reich zu machen, wie es Sterne am Himmel gibt. Zu dem Zeitpunkt war Abraham noch kinderlos. Und heute berufen sich Juden, Christen und Muslime auf Abraham als ihren Stammesvater. Gott schließt Freundschaft mit Jakob, nachdem sie miteinander gekämpft haben. Jakob, ein von seiner Familie Ausgestoßener, weil er seinen Vater getäuscht und seinen Bruder um das Erbe betrogen hatte. Und natürlich vielleicht der bekannteste Bund im Alten Testament ist der mit Noah, dem der Regenbogen als Zeichen dann gegeben wird, in dem Gott sagt, dass er den Menschen nie wieder so zornig sein möchte und ihn vernichten will und dafür den Regenbogen als Zeichen, als Bundeszeichen in den Himmel setzt. Das Bündnis, die Freundschaft zwischen Gott und Menschen wird ständig, immer wieder erneuert im Alten Testament. Und im Neuen Testament zürt Jesus Christus dann ein für alle Mal den Bund zwischen Gott und den Menschen fest. Aber heute bleiben wir mal bei den alten Bundesschriften, denn auch die vielen Propheten mit den schwierigen Namen zum Auswendiglernen, Omar, Amos, Obadja, Malachi und unser Hesekiel, manche sagen auch Ezechiel. Und bei denen geht es im Wesentlichen eben auch immer um diese Freundschaft, um den Bund zwischen Gott und den Menschen. Die Propheten rufen die Menschen auf, umzukehren von ihren selbstsüchtigen, eigenwilligen Wegen und sich an ihre Beziehung und auf ihre Beziehung zu Gott zu besinnen und sich daran zu erinnern. Sich an diese Freundschaft, an diesen Bund, den Gott mit ihnen schließen will, zu erinnern. So wie in unserem heutigen Predigtabschnitt, ich lese nochmal Hesekiel 18. Kehrt um und kehrt euch ab von all euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch all eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Liebe Gemeinde, es geht also um Leben und Tod, aber nicht so, wie wir es kennen, nicht um den endgültigen Tod, nicht um das ewige Leben, sondern Leben bedeutet hier an dieser Stelle mit Gott leben, mit Gott unterwegs sein. Und Sterben bedeutet das Gegenteil, ohne Gott unterwegs sein, ohne Gott zu sein. Also es ist hier nicht der biologische Tod gemeint, sondern es gilt schon jetzt für uns, die wir hier sitzen, wir sollen hier und jetzt leben. Für heute und für morgen und für alle Zeit. Leben heißt hier mit Gott sein. Und der Tod bedeutet hier, ohne Gott zu sein, ohne Gott im Leben unterwegs zu sein. Für Hesekiel und die gottesfürchtigen Menschen der damaligen Bevölkerung war das also gleichgesetzt mit Leben und Tod. Und ein Leben ohne Gott, das war nicht lebenswert. Gut, können wir sagen, das war halt damals so, die Zeiten ändern sich. Heute brauchen wir keinen Gott mehr, um die Welt zu erklären, so wie die Menschen zur Zeit Hesekiels. Heute kann man ja alles mit Naturwissenschaft und anderen Dingen erklären. Aber im Gegenteil, finde ich, heute erklären wir Gott weg und entledigen uns ihm als menschengemachtes Konstrukt, wie das zum Beispiel bei den Abiturprüfungen der Fall ist, die ich auch lange Zeit abgenommen habe. Da war Religionskritik immer ein Thema, weil man es ja zumindest auch bedenken muss und dann die Gegenargumente ins Feld führen sollte. Feuerbach, Marx, Freud, Nietzsche, das ist auch heute noch so, dass man hier sich seine Gedanken machen soll. Also, wenn die Welt Gott nicht mehr braucht, um sich selbst die Welt zu erklären, und sogar die Religion oder dort die Religion sogar als Projektion menschlicher Ziele und Bewertungen erklärt wird, als Opium fürs Volk, was bleibt dann noch als Ziel für uns? Was macht denn dann noch das Leben lebenswert? Warum sollte man denn dann überhaupt mit Gott leben? Welches Ziel haben wir denn dann? Wo soll denn dann der Sinn sein? Dann würden wir ja nur noch leben, um zu sterben. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, eine wenig erfreuliche Perspektive und Einstellung. Also stelle ich die Frage, was ist denn der Sinn im Leben? Das sind auch die Fragen, die man als junger Mensch im Konfirmandenunterricht sich stellt oder zumindest anfängt damit, sich auseinanderzusetzen. Und deswegen möchte ich heute mich noch einmal mit Ihnen und euch auf die Suche machen. Überlegen wir mal zusammen, ist es nicht so, dass wir uns das Leben und was so passiert in unserem Leben oft nur in der Rückschau erklären können? Also oft merken wir erst im Nachhinein, wenn wir älter werden, was sinnvoll war in unserem Leben und was nicht. Wenn wir jung sind, dann sind wir meistens gesund und voller Energie und haben keine Ahnung, wofür wir sie nutzen wollen. Und Sinn ist in dieser Zeit knapp bemessen. Da macht man sich keine Gedanken, weil es zu viele Ablenkungen gibt. Ablenkungen, soweit das Auge reicht. In der Jugend denkt man, dass man unsterblich ist. Als ich jung war, da waren die Leute in meinem Alter uralt. Und dann, so nach der Konfirmandenzeit, wenn man dann so erwachsen wird, lernt man, wer man eigentlich ist. Da lernt man, was will ich, was brauche ich, wer bin ich. Und die eigenen Leidenschaften und Wünsche sind tief vergraben in mir drin und kommen dann aber langsam ans Tageslicht. Und man merkt und spürt und fängt an zu fragen, irgendwo, irgendwie, irgendwas muss doch einen Sinn ergeben in meinem Leben. Und dann kommt unscharf dieser Sinn langsam in den Fokus, in den Mittelpunkt oder in Sichtweite. Und dann endlich sehen wir, ja, da gibt es etwas, da ist etwas, das uns das gibt, wonach wir uns gesehnt haben. Vielleicht in der Liebe zu einem Partner, zu einer Partnerin, zu den eigenen Kindern, im Ansehen der Kollegen und Mitmenschen, dem Erfolg in der Karriere, in einem schönen, beschaulichen Haus, in der Wohnung, in der Ruhe der Natur oder beim Hören von schöner, guter, lauter, fetziger Musik, im Genuss eines köstlichen Mahls oder beim Lesen eines guten Buchs, in einem schönen Urlaub. All das gibt unserem Leben Sinn und erfüllt uns. Und ich, liebe Gemeinde, finde, in all diesen Dingen ist auch Gott mit uns unterwegs und können wir auch Gott finden. Auch wenn wir ihn dafür gar nicht brauchen. Aber im Leben mit Gott werden all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, noch lebenswerter, noch schöner. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann passiert Folgendes. Dann werde ich als einsamer Suchender zu einem, der letztlich gefunden wurde. Gott sieht mich und dich und jeden und jede hier so, wie wir wirklich sind. Und unsere Sehnsucht verwandelt sich in eine tröstende Umarmung. Ohne Furcht und ohne Scham vor Gott, weil wir denken, wir sind es doch nicht wert. Denn Furcht und Scham wären Dinge, die uns voneinander trennen, die uns auch von Gott trennen würde. Aber es geht Gott ja um den Bund, um die Verbundenheit, um das Bündnis zwischen Gott und den Menschen, um Verbundenheit und zwar durch Liebe. Wenn Gott also hinzukommt, dann kommt die Liebe dazu. Und aus Trauer wird dann Trost und aus Glück wird Glückseligkeit. Darum geht es in diesem Bund, den Gott mit uns eingegangen ist, den er schon immer mit seinen Menschen eingegangen ist, immer und immer wieder. Wieder und wieder will er unser Herz und unseren Geist erneuern und beleben. Und das tut er aus der Liebe heraus. Die Liebe ist die Kraft seines Bündnisses, die alles bewegende und die alles entscheidende Kraft seines Bündnisses, die uns verbindet. Der Apostel Johannes sagt, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und so erlebe ich das auch in meinem Alltag. Gott ist da in der Liebe zu meiner Partnerin, meiner Frau, zu unseren Kindern. Er freut sich über unseren Erfolg im Beruf. Er leidet mit uns, wenn wir krank sind oder wenn wir trauern, aus Liebe heraus, weil er uns liebt, so wie wir sind. Ich habe einen Sinn in meinem Leben gesucht und in den ersten Jahren erstmal in all dem, was Spaß macht in der Welt, und bin da auf einige Abwege geraten. Aber ich habe schlussendlich ihn gefunden und habe den Sinn in meinem Leben in der Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus gefunden. In der Beziehung zu ihm, um die es schon immer im alten Bund, in den Bundesschriften geht, die in Jesus Christus die Erfüllung gefunden hat. Und dann wurde mir klar, ich brauche also Gott nicht, um mir die Welt zu erklären, aber ich brauche ihn, um in der Welt einen Sinn zu finden. Und da sagt jetzt Hesekiel, dafür ist es nie zu spät, umzukehren. Es ist nie zu spät, sich ein neues Herz, einen neuen Geist schenken zu lassen oder selber zu machen. Gebt euch einen neuen Sinn, macht euch das bewusst. Es geht darum, was Hesekiel uns sagt. Es geht nicht darum, ob wir Gott brauchen oder nicht, sondern umgekehrt, Gott braucht uns. Er will uns für sein Bündnis gewinnen. Er hat uns als sein Gegenüber geschaffen, nach seinem Bild. Ich habe es in den ersten Worten im Gottesdienst gesagt. Gott, der Vater, der uns erschaffen hat, nach seinem Bild. Darum geht es, dass er uns braucht und uns an seiner Seite haben will. Und es ist schade, wenn Menschen immer wieder das wegschieben und das nicht wahrhaben wollen oder sich selber für so groß oder mächtig halten, übermütig sich selbst für einen Gott halten, sogar wie das in der Antike der Fall war, oder jetzt die Überheblichkeit oder die Selbstgerechtigkeit so mancher Politiker. Aber ich will jetzt nicht politisch werden. Nur wir haben die Freiheit, alle Menschen haben die Freiheit, uns von Gott abzuwenden. Aber Gott leidet darunter und er will, dass wir uns ihm wieder zuwenden. Denn ohne Gott zu sein, so habe ich es anfangs gesagt, das bedeutet, tot zu sein. Mit Gott zu sein, mit Gott zu leben, das bedeutet, zu leben. Und zwar hier und jetzt schon, nicht erst irgendwann einmal in der Ewigkeit, da auch. Aber es geht um hier, heute und jetzt. Und Gott ist sich nicht zu stolz, wie ein Papagei immer wieder und wieder den Menschen daran zu erinnern, sich ihm zuzuwenden. So möchte ich zum Schluss nochmal die Worte des Hesekiel ein bisschen frei übersetzen. Er sagt uns zu, das Leben ist lebenswert, wenn wir uns umwenden und aufeinander zugehen. Wenn wir umkehren zu Gott, dann wird unser Herz, dann wird unsere Gesinnung neu. Und dann hört unsere Suche nach Sinn auf, weil wir ihn gefunden haben und unser Leben kann beginnen. Und vielleicht wollen wir ja heute gleich nach dem Abendmahl oder beim Abendmahl einen neuen Anfang mit Gott wagen und das neue Herz, den neuen Geist, die neue Gesinnung, den neuen Sinn in unserem Leben empfangen. Gott wünscht sich das und Gott lädt uns dazu ein. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.